Ich habe vor vielen Jahren mal mit jemandem telefoniert, den ich noch aus der Schule kannte, so nach längerer Zeit. Und im Verlauf des Gesprächs erzählte mir die Person dann, dass der Vater nicht mehr zu Hause lebt. Ich war schon ein paar Mal bei der Familie auch daheim und ich fragte so, wieso, was ist passiert? Und dann erzählte sie mir, ja, mein Vater hat jetzt eine neue Freundin. Und fragte ich so, ja, okay, was ist mit deiner Mutter? Ja, die sind halt nicht mehr zusammen und mein Vater ist jetzt halt dauernd bei der anderen Frau. Und als sie mir das so erzählte, habe ich sehr gemerkt, wie so die Verbitterung und die Verletzung aus ihrer Stimme sprach, auch natürlich, wie sie über die andere Frau gesprochen hat. Und es hat mir furchtbar leid getan, zumal es eine christliche Familie ist. Und ich konnte mich gar nicht da hineinversetzen, wie es ihr damit gehen muss, weil ich diesen Hintergrund nicht kenne. Aber man hat es ihr angespürt, dass sie schon sehr schwer daran zu tragen hatte. Und die Person hatte eigentlich selber mal vor, zu heiraten. Und jetzt lebt sie mit ihrem Freund unverheiratet zusammen und sagt aber, nee, also heiraten ist mir eigentlich nicht mehr wichtig, weil ich habe zu Hause gesehen, wie leer und wie verlogen das sein kann. Und ich habe so gedacht, diese Verletzung, die da aus ihren Worten rausgesprochen hat, ist vermutlich ein Grund, warum Gott sich dieses Gebot in der Bibel überlegt hat, worum es heute gehen soll. Es geht weiter mit der Predigtreihe 10 Gebote und heute um diesen Satz, du sollst nicht Ehe brechen. Und die Ergänzung dazu ganz am Ende der 10 Gebote, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten oder umgekehrt natürlich auch den Ehemann. Ich möchte gerne mal einsteigen mit so ein paar Gedanken dazu. Warum gibt es überhaupt in der Bibel Gebote zum Thema Liebe und Beziehung und Sex? Dann möchte ich gerne mal darauf gucken, was ist denn an Ehebruch eigentlich so schlimm? Was sagt Jesus dazu? Und dann möchte ich mal dahin schauen, wohin will mich denn dieses Gebot eigentlich führen? Was ist so das Ziel, was ist so der Fingerzeig, wo das Ganze hingeht? Und ich hoffe, dass da etwas dabei ist, womit nicht nur Ehepaare was anfangen können, sondern auch Singles, Unverheiratete und Witwen. Ja, in unserer Kultur ist es ja so, bis in die Nachkriegszeit hinein, sage ich mal, gab es ja relativ klare Grenzen, was im Bereich Sexualität ging und was nicht. Das wurde natürlich nicht offen besprochen in der Regel und wurde so ein bisschen eher vorausgesetzt. Das ist aber von vielen, glaube ich, als sehr rigide und sehr starr empfunden worden. Und dann kam die 68er-Bewegung und hat gesagt, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen freie Liebe, wir wollen uns freimachen von sexualethischen Normen und Verboten und Vorschriften. Wir wollen da das machen, was wir möchten und uns da nicht einketten lassen. Und das hat unsere Gesellschaft, unsere Kultur seitdem sehr geprägt. Immer mehr ging, immer mehr Formen von Sexualität sind auch okay geworden, sind akzeptiert worden. Das deutsche Recht hat sich auch verändert. Ehebruch zum Beispiel war vor 70 Jahren noch strafbar, ist heute nicht mehr so. Und da ist so ein klarer Trend abzusehen. Gesellschaft, aber auch der Staat, Familie, Eltern und auch Religion sind immer weniger so eine Autorität geworden, die mir sagen dürfen, was ich zu Hause in meinem Bett tun darf und was nicht. Und heute sind wir an dem Punkt, dass so, ich sag mal, allgemein akzeptiert ist, das muss eigentlich jeder selber entscheiden. Klar, bis auf so ein paar Ausnahmen, aber im Grunde genommen ist das meine Angelegenheit. Ich fürchte nur, da stecken zwei falsche Grundannahmen drin in diesem Denken. Die eine falsche Grundannahme ist, der Mensch ist fähig, selbst zu entscheiden, was richtig und falsch ist im Bereich Sexualität. Da gucke ich mal in unsere Welt hinaus und sehe da eine ganze Menge an Untreue und Betrug. Das ist ja ein bisschen unser Thema heute. Ich denke an Trennungen wegen Schwangerschaften, wo ein Mann mit seiner Freundin geschlafen hat und dem dann erst einfiel, oh, das könnte ja ein Baby dabei entstehen, und er seine Frau dann sitzen lässt. Es gibt so viele Menschen, die beziehungsunfähig geworden sind, weil sie so viele Partner hatten, dass das tatsächlich so eine Bindungsunfähigkeit auch da ist. Und von Vergewaltigung oder Missbrauch mal ganz zu schweigen. In der Bibel lesen wir, dass durch die Macht der Sünde unser innerer Kompass völlig verbogen ist. Wir sind zu einem gewissen Maß natürlich dazu in der Lage zu empfinden, was gut und böse ist. Also es ist eben nicht absolut verlässlich. Es täuscht eben auch in vielen Bereichen. Der innere Kompass ist schief, der ist verbogen. Und deswegen sind wir Menschen nicht in der Lage, uns selber eine Richtung zu geben, was richtig und falsch ist. Und das betrifft eben übrigens auch unsere Liebe. Es gibt ja manche, auch bis in Kirchenleitungen hinein, die sagen, ja, wenn sich doch zwei Menschen aufrichtig lieben und wenn die doch eine wirklich verantwortliche Beziehung haben, dann ist das doch okay so, weil Gott ist doch die Liebe, sagt die Bibel, und dann muss das doch für ihn okay sein. Das stimmt aber nicht. Genau wie unsere Vernunft, wie unser Gewissen, wie unsere Gefühle, ist auch dieser Teil von uns, ist auch unsere Liebe von der Sünde infiziert und von der Sünde vernebelt. Und auch eine aufrichtige, tiefe Liebe zwischen zwei Menschen kann Sünde sein. Der bekannte britische Theologe John Stott hat mal so ein Beispiel gebracht. Er hatte mal in der Seelsorge einen Mann, der verheiratet war, aber auch mit einer anderen Frau was angefangen hat. Und er hat gesagt, oh, also mit meiner Freundin, das ist irgendwie genau das, was ich immer mir ersehnt habe und das stimmt so zwischen uns und wir sind uns so nah und so auf einer Wellenlinie und das ist so wirklich das Wahre für mich, das ist so mein Weg. Und John Stott hat ihm versucht zu sagen, nein, du brichst die Ehe, du bist verheiratet, da gibt Gott nicht seinen Segen zu, wenn du diesen Weg gehst, auch wenn sich das noch so richtig anfühlt. Zweite falsche Grundannahme, die in diesem Denken drin steckt, ist, ich habe das Recht, über meine Sexualität frei selbst zu entscheiden. Würde ich erstmal gegenfragen, okay, wie kommst du darauf? Muss ja irgendeinen Grund dafür geben. Klar ist erstmal, die Bibel sagt, Erotik, Lust, Sex, das ist Gottes Idee. Es ist seine Erfindung, es ist sein Geschenk an uns Menschen. Deshalb ist es aber auch seine Sache, zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Er hat sich das ausgedacht und deshalb weiß er auch, wo die gesunden Grenzen liegen und wo nicht mehr. Und ich muss das mal ganz scharf auf den Punkt so formulieren, es gibt kein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Es ist Gottes Gabe, es ist Gottes Idee und deswegen kann ich aber auch meine Sexualität nur in dem gesunden Rahmen ausleben, den er in der Bibel setzt. Und es ist auch wichtig, es ist auch notwendig, ich möchte gerne zeigen, wieso. Wenn wir mal ganz an den Anfang der Bibel gucken, da heißt es ja von den ersten Menschen, als sie miteinander geschlafen haben, sind sie ein Fleisch geworden. Und das bedeutet, wenn zwei Menschen miteinander schlafen, dann kommen sie sich so nah, dass man wirklich auf allen Ebenen des Menschseins miteinander eins wird. Also man vereint sich körperlich, aber auch sinnlich und auch seelisch. Also das ist die tiefste Nähe, die zwischen zwei Menschen überhaupt möglich ist. Und das berührt mich in der tiefsten Schicht meiner Seele. Und genau deswegen, weil Sexualität mich so tief berührt und verändert, kann es auch eine enorme Zerstörung in uns anrichten, wenn wir das auf eine ungute Weise handhaben. Und deswegen, sagt Gott, gibt er uns einen Rahmen in der Bibel, einen Schutzraum. Nur einen Schutzraum, wovor? Damit komme ich zu der Frage, was ist an Ehebruch so schlimm? Fokussieren wir uns mal jetzt auf dieses Einzelthema. Ehebruch heißt, wie der Name schon sagt, ganz einfach der Bruch einer Ehe. Also zwei Menschen sind miteinander verheiratet, einer bricht aus der Ehe raus und eine dritte Person bricht in diese Ehe ein und fängt was miteinander an. Es kann bedeuten, dass jemand verheiratet ist, einen Seitensprung hat oder auch längere Affäre oder dass man zu einer Prostituierten geht. Gibt es verschiedene Arten, wie das aussehen kann. Differenziert ist in der Bibel das Bild über Scheidung. Es gibt in der Bibel ganz klar legitime Fälle, wo gesagt wird, da ist eine Scheidung und eine Wiederheirat okay und richtig. Aber Jesus sagt, unter bestimmten Umständen kann auch eine Scheidung und ein Wiederheirat ein Ehebruch sein. Da blicke ich aber selber auch noch nicht so ganz durch, muss ich gestehen. Ich habe mir mal vorgestellt, wie wäre das, wenn ich meine Ehe brechen würde. Ich hätte, glaube ich, Angst vor Folgendem. Zum einen vor der Scham. Ich habe so gedacht, wenn ich das wirklich machen würde, wie kann ich dann meiner Frau, wie kann ich meinem Sohn noch ins Gesicht sehen? Wie kann ich morgens noch in den Spiegel gucken, ohne daran zu denken? Und ich riskiere nicht nur, dass ich selber mich mit Scham belaste, sondern mein Partner. Ja, also meiner Frau würden dann ja auch irgendwie die tuschelnden Worte und die Blicke folgen. Es würde heißen, dass ich ein Eheversprechen breche. Es ist also auch ein Vertrauensbruch, den ich da begehe. Ich habe ja meiner Frau vor dem Standesamt, vor dem Altar versprochen, dass ich ihr lebenslang treu bin. Und ich hätte Angst, was das mit mir macht, das zu brechen. Dann würde ich mich fragen, okay, bin ich überhaupt noch vertrauenswürdig? Kann man mir noch vertrauen, wenn ich so einen Schritt gehe? Was sagt das über meine Verlässlichkeit aus? Was bin ich für ein Vorbild für mein Kind, für mein Umfeld, für die Welt um mich herum? Was vermittle ich anderen damit für ein Bild von Ehe und von Liebe und Beziehung und von Treue? Und bei Christen kommt ja grundsätzlich auch dazu, was vermittle ich der Welt um mich herum für ein Bild von Christsein und von Glauben und Gemeinde? Es ist sehr typisch für die Sünde, dass sie sehr viel weitere Kreise zieht, als wir das vielleicht am Anfang denken. Und vor allen Dingen, wie wäre das für mich, meinen Partner leiden zu sehen, dass ich die Treue gebrochen habe? Wie werden sich unsere Blicke anfühlen? Wie werden sich Gespräche anfühlen zwischen uns? Wie wird es sich anfühlen, im selben Raum miteinander zu sein? Und das wird Tag für Tag da sein, ein Leben lang. Ja, das Wort Ehebruch sagt ja schon, da ist dann auch eine Bruchstelle da, auch wenn eine Versöhnung geschieht. Aber ein Bruch, egal ob, ich sag mal, in der Bausubstanz oder im Knochen oder so, das geht ja auch nie hundertprozentig wieder weg. Und ist bei einer Ehe, glaube ich, ähnlich. Und ich frage mich wirklich, ist es das wert? Wir haben eben einige Gedanken von Jesus dazu gehört. Er hat in der Bergpredigt so eine Art Auslegung der 10 Gebote gebracht und da hat er das auch nochmal aufgegriffen, du sollst nicht Ehe brechen. Aber ich vermute, weil er geahnt hat, dass sich vielleicht dann manche so vorschnell zurücklehnen und sagen, ja, das betrifft mich nicht, bei mir ist alles in Ordnung, bei mir und bei meiner Frau oder meinem Partner läuft das alles. Ja, aber langsam. Jesus sagt, das geht nicht erst los, wenn du tatsächlich den letzten Schritt gegangen bist. Das geht nicht erst los beim vollzogenen Ehebruch, sondern schon bei lüsternen Blicken und Gedanken. Also schon in meinem Kopf und schon in meinen Blicken ist der erste fatale Schritt in die falsche Richtung gegangen. Und da ist schon der Ehebruch da, sagt Jesus. Damit sagt er nichts Neues. Genauso ist das im Alten Testament auch schon gesagt. Ich habe ja eben vorgelesen, ganz am Ende der 10 Gebote steht noch diese Ergänzung, du sollst nicht begehren deines nächsten Ehefrau bzw. Mann. Ja? Also genau derselbe Gedanke, es fängt schon in mir drin an, bevor irgendwas in Tat umgesetzt wird. Und dann kommt ein sehr drastisches Bild, dann sagt Jesus, okay, wenn dein Auge eine Versuchung für dich ist, wenn es dich in Versuchung führt, reiß es raus, wenn deine Hand dich in Versuchung führt, hau sie ab. Das ist nicht wörtlich gemeint. Woher weiß ich das? Körperliche Verstümmelung ist keine Lösung für Sünde, ganz einfach. Das wird in mir drin nichts ändern. Sondern es ist ein drastisches Bild dafür, dass Jesus sagt, geh mit allen Mitteln der Versuchung aus dem Weg. Jesus möchte, dass ich lerne, meine Blicke und meine Gedanken an der Leine zu halten. Die sollen nicht frei auf Wanderschaft gehen. Ich glaube, die Hemmschwelle, wirklich physisch eine Ehe zu brechen, ist noch relativ hoch, aber da wird es schon schwieriger. Wie sieht es aus mit schmutzigen Seiten im Internet, die ich mir vielleicht angucke? Wie ist es mit Zeitschriften und sehr expliziten Kalender, die hier im Laden ausliegen? Komplimente, die zu weit gehen oder leicht oder eng gekleidete Leute, zum Beispiel im Sommer. Ich bin vor ein paar Monaten einer ehemaligen Konfirmandin begegnet und man hat ihr angesehen, dass sie mittlerweile etwa 17 war. Ich musste schon aufpassen, wo ich meine Augen hinhalte. Also das ist schon nicht so leicht abzutun, dieses Gebot. Welches Bild von Beziehung, von Liebe, von Sexualität zeigt Gott mir? Ich habe ja schon früher in dieser Predigtreihe gesagt, dass Gottes Gebote in der Bibel nicht nur das Schlechte verbieten wollen, sondern dass sie auch zu etwas hinführen, was gut ist und was schön ist und was gut tut. Also es geht nicht nur darum, eine Grenze zu ziehen, dass ich das Böse nicht tue, sondern Gott sagt damit immer auch, guck mal, das ist das Gute, was ich dir vor Augen stelle. Das ist das gute Ziel, wo ich dich hinführen will. Eine Sache sagen diese ganzen Gebote zu dem Thema in der Bibel nicht. Und eine Sache sagt auch dieses Ehebruchverbot nicht. Und zwar, Gott hat etwas gegen Sexualität. Das ist absolut verfehlt. Leute, die sagen, bei Liebe und Sex geht alles, was das Herz begeht, haben die Bibel gegen sich. Genauso haben aber Leute die Bibel gegen sich, die sagen, ja, also das ist so ein ganz schlechtes Thema. Am besten redet man da gar nicht drüber, genießen schon mal gar nicht. Und das ist wie so ein schmutziges, unartiges Haustier, das man am besten irgendwo einsperrt. Nein, ist es nicht. Nochmal, Sex ist Gottes gute Idee, es ist seine gute Schöpfung. Wenn wir mal an den Anfang der Bibel gucken, habt ihr das noch im Ohr, was das erste Gebot der Bibel ist? Im Grunde genommen, habt Sex miteinander. 1. Mose 1, 22, und Gott segnete sie, die Menschen, und sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das ist das allererste, was Gott in der Bibel zu den Menschen sagt. Oder gucken wir mal ins Hohelied, das ist ein Buch im Alten Testament, wo ein Mann seine Geliebte besingt und in Kapitel 7 steht da folgendes, deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Ich sage mir, ich will auf die Palme steigen, Entschuldigung, und nach ihren reifen Früchten greifen. Freuen will ich mich an deinen Brüsten, die den Trauben am Weinstock gleichen. Das steht wirklich in der Bibel. Ja. Jetzt hören wir natürlich, das ist schon ein ziemlich anderer kultureller Rahmen. Also liebe Männer, wenn ihr einer Frau irgendwie ein Kompliment machen wollt, ich würde euch empfehlen, nennt sie bitte nicht eine Dattelpalme. Das könnte ein bisschen schräg ankommen. So, aber damit ist klar, Gott ist nicht liebesfeindlich, er ist nicht sexualitätfeindlich. Aber, wie schon gesagt, wir können massiv Schaden anrichten, wenn wir unsere Sexualität von alleine lassen und wenn sie unserem Willen ausgeliefert ist. Und dann kann sie zum Monster werden. Und Gottes Idee dahinter ist aber, dass diese Nähe von zwei Körpern und zwei Seelen, dass das was ist, was uns aufblühen lässt und was uns bereichert und was ein Feiern von Gottes Schöpfung ist. Ja, das sind jetzt sehr viele Gedanken zum Mitnehmen. Ich möchte einen stark machen und ich hoffe, dass der sowohl für Verheiratete anwendbar ist, wie auch für Leute, die nicht oder nicht mehr verheiratet sind. Ich gucke nochmal besonders auf diesen Hinweis von Jesus, dass es nicht nur um eigentlichen Ehebruch geht, sondern dass ich schon den Anfängen in meinem Kopf und meinem Herzen wehren soll. Das ist zum einen natürlich ein Schutz für mich selber vor unguten Gedanken und Gefühlen, denn die können ganz schnell in konkrete Handlungen umschlagen. Ne? Dann tauscht man mit einer anderen Person mal freundliche Worte, dann kommt nochmal eine Umarmung dazu, dann geht man vielleicht mal spazieren und dann trifft man sich vielleicht mal auf einen Kaffee. Ist ja nichts dabei, ne? Und das kann man sich so weiterspinnen, wenn man nicht aufpasst. Überschätzen wir also nicht unsere Widerstandskraft in dem Bereich. Vertrauen wir lieber Jesus, der sagt, besser schon meine Gedanken und meine Gefühle führen und nicht andersrum mich von ihnen führen lassen. Ich glaube aber auch, ein anderer Sinn von diesem Gebot hier ist, dass ich lernen kann, Menschen zu ehren. Wenn ich in Gottes Kraft das trainiere, andere Menschen nicht so lüstern anzusehen, dann sage ich damit, ich möchte dich nicht zum Lustobjekt herabstufen, sondern ich will mich für dich freuen, dass Gott dich so schön gemacht hat, aber ich respektiere dich. Ich achte deine Würde, die Gott dir gegeben hat. Und ich ziehe dir deswegen weder physisch noch in Gedanken die Kleider aus. Das ist, glaube ich, etwas, was für alle möglich ist umzusetzen und anzuwenden. Sexuelle Versuchung ist für uns alle ein Thema. Ja, es braucht, glaube ich, nur eine entsprechende Gelegenheit, um hinter der Ecke hervorzukommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, da auch zu lernen, wie kann ich meine Gedanken auch reinhalten? Wie kann ich das filtern, was ich mir angucke und was ich mir anhöre? Ja, zum Beispiel, wenn ich irgendeine Serie im Fernsehen gucke oder so, ich muss mir nicht jede Sexszene angucken. Ich entscheide das selber, was ich in meine Augen und in mein Gehirn reinlasse. Das brauche ich nicht. Oder ich hatte mal eine Zeit lang gemerkt, so ganz am Anfang vom Studium, dass ich irgendwie sehr viel Mädels um mich herum an Stellen hinterher gucke, die jetzt nicht so dran waren. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht andere Menschen so herabstufen und sie durch so eine Lustbrille ansehen. Und ich habe dann wirklich mal angefangen, das zu üben, nicht hinzugucken. Ja? Weil ich sagen wollte, ich entscheide, was ich mir angucke, was ich mir anhöre. Und ich lasse nicht meine inneren Triebe, ich lasse auch nicht Reize von außen mein Gehirn sozusagen bestimmen. Ja? Und damit kann ich lernen, dass ich andere nicht durch so eine, ich sag mal, sexualisierte Brille betrachte, sondern ich kann lernen, andere auch da in diesem Bereich, in meinem Kopf und in meinem Herzen zu ehren. Letzter Gedanke zum Schluss. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich in Gedanken oder vielleicht auch schon mal in echt meiner Ehe Schaden zugefügt habe durch so eine Handlung, wenn ich vielleicht wirklich Ehebruch begangen habe. Das Interessante ist, Jesus ist ja mehrfach Menschen begegnet, die genau das gemacht haben, die Ehe gebrochen haben. Unter anderem Johannes 8, da kommt eine Gruppe von Männern mit einer Frau im Schlepptau und sagen, das ist eine Ehebrecherin hier. Und die sagen, die gehört gesteinigt, obwohl die das rechtlich damals eigentlich gar nicht mehr durften. So, dann kommen sie zu Jesus und sagen, Jesus, du weißt, diese Frau hier, guck, die hat die Ehe gebrochen und in Gottes Wort steht, dafür muss sie bestraft werden, sie hat Gottes Wort gebrochen, was sagst du? Ja, und dann kommt diese bekannte Stelle, wo er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Genau. Und dann gehen sie alle betreten weg. Ich weiß nicht, ob Jesus hier meint, wer überhaupt ohne Sünde ist oder wer von euch noch nicht die Ehe gebrochen hat, soll weggehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziehen sie dann alle Leine, am Ende sind nur noch Jesus und diese Frau da. Und dann sagt er zu ihr, ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Es ist unfassbar, wie Jesus, ohne ihren Ehebruch gut zu heißen, sie trotzdem wertschätzt und sie trotzdem als einen Menschen ansieht und sie nicht von oben herab aburteilt. Ja, es ist so, Ehebruch wie auch andere sexuelle Sünden, das ist eine ernste Sache. Aber was wir nie vergessen dürfen, ist, Jesus hat auch für diese Sünde bezahlt. Und deswegen, wenn ich in dem Bereich versagt habe, dann gilt auch für mich, bei ihm ist Vergebung. Und er hat auch einen Ehebrecher, auch eine Ehebrecherin nicht aufgegeben. Und auch dann liebt er mich unverändert, auch dann hat er für mich einen Weg, wie es weitergehen kann. Und wichtig ist, dass wir auch als Gemeinde, wenn wir wissen, vielleicht haben wir so jemanden in unserer Mitte, dass wir diese Leute spüren lassen, dir gilt auch in dieser Situation Jesu Liebe und wir empfangen dich mit seiner Liebe und gehen mit dir. Amen.